liebe Glaubensgeschwister, liebe Freunde, liebe Kinder, ganz toll. Es ist so schön, dass ihr für Gott Musik macht und zu seiner Ehre spielt mit euren Gaben und Fähigkeiten. Und wir freuen uns sehr, dass wir diesen Sabbat, meine Frau und ich, mit euch verbringen dürfen und sind Gott dankbar für diese Gelegenheit. Ich war auch einmal so klein wie ihr. Und ich habe in Salzburg meinen Glauben kennengelernt, als kleines Kind schon. Die Eltern waren schon in der Adventgemeinde. Und bin ich aufgewachsen in Salzburg und ich habe mit der Schweiz sehr viel gemeinsam. Mit einem Vorsteher zum Beispiel. Der ist auch in Salzburg aufgewachsen, mit mir in der Jugendgruppe gewesen. Wir haben miteinander im Blasensemble geblasen. Und haben in Österreich verschiedene Tourneen gemacht und für den Herrn musiziert mit unseren Gaben. Ich habe halt Trompete gespielt. Und dann 1974 bin ich nach Bogenhofen gekommen und habe dann, nachdem ich Kaufmann und Schaufensterdekorateur gelernt habe, in Bogenhofen auf unserer Schule Theologie studiert. Das war auch so eine interessante Geschichte. Muss ich jetzt erzählen, weil der Günter Maurer nicht da ist. Aber ihr sagt ihm nichts weiter. Er war in der Buchdruckerei Setzer und ich war Kaufmann und Schaufensterdekorateur und wir hatten nebeneinander ziemlich in der Nähe unsere Firmen und zu Mittag hatten wir dann im Saar, also im großen Mirabellgarten, hatten wir uns zu Mittag getroffen. Und eines Tages kamen wir auf die Idee, wir gehen nach Bogenhofen und wir werden Prediger. Und dann sagte der Günther, ja bitte warte noch auf mich ein Jahr, ich muss noch in den Zivildienst gehen. Und dann hatte ich gesagt, gut, ich mache ein Jahr Buchevangelisation. Und dann habe ich ein Jahr Buchevangelisation gemacht. Und dann nach dem Jahr, nachdem ich gewartet hatte auf ihn, sagte ich, jetzt gehen wir nach Bogenhofen. Sagt er, nein, ich gehe nicht. Darum bin ich alleine gegangen. Und ich glaube 9 Jahre oder 7 Jahre später ist dann er gekommen. Und ich bin sehr froh und dankbar auch für seinen Dienst und ihr schätzt ihn sicher auch hier in der Schweiz. Und 1974 war es dann, wo ich mit lieben Schweizer Kollegen in Bogenhofen studiert habe. Da haben wir doch einige Schweizer Studenten gehabt, sehr viele Predigerstudenten. Das war der Hebe Bodemann, der Jean Fiscalini und diese ehrenwerten Prediger jetzt, nicht? Da und dort. Wir waren zusammen und wir haben die Schweiz sehr schätzen gelernt. Und ihr müsst sehr vorsichtig sein, wenn ihr Schweizerdeutsch redet, wir verstehen alles. Gell? Ja, und dann haben wir, meine Frau und ich, 1977 als junges Prediger-Ehepaar in Wien begonnen und haben dann verschiedene Gemeinden betreut und jetzt wohnen wir in der glücklichsten Stadt Österreichs. Kennt ihr die? Ja? Klagenfurt. Das sind die Klagenfurt. Da gibt es keine Klagen mehr in dieser Stadt. Das ist so im Süden von Österreich. Und da haben wir jetzt unsere, ja, es ist eigentlich eine Gebetserhörung. Denn meine liebe Schwiegermutter war 93 und wir hatten gebetet, lieber Gott, wir hätten sie gerne betreut. Sie war alleine, sie hat noch mit 92 ihren Hausrat ganz alleine, das ganze Haus alleine besorgt. Aber was ist, wenn sie älter wird, unter Anführungszeichen, schwächer wird? Wir wollten sie betreuen. Und das ist möglich geworden. Und wir haben dann dieses Erlebnis gehabt, dass sie in unseren Armen gestorben ist. Und es gibt nichts Schöneres, als für die Eltern da sein zu dürfen und ihnen auch zu zeigen, dass wir sie lieb haben bis zum Schluss. Ja, ein bisschen werde ich euch dann noch heute Nachmittag erzählen zu diesem Themenkreis. Wer weiß denn noch, was wir gestern Abend besprochen haben? Für die, die nicht da waren, sollten wir eine kurze Wiederholung machen. Ja? Wer weiß denn noch diese 7 Tatsachen, warum du wertvoll bist? Und ich bin davon überzeugt, dass gestern eine wichtige Grundlage gelegt worden ist, denn all unser Handeln, all unser Tun hängt von unserem Selbstwert ab, wie wir uns selber sehen. Wie wir Kritik, wie wir mit Problemen umgehen, das hängt davon ab. Warum kann ich sagen, dass ich wertvoll bin? Erstens, Dankeschön, weil ich Mensch bin und kein Tier und kein Ding. Zweitens, weil ich geschaffen bin Auch das macht uns ganz besonders wertvoll. Die Eltern wissen, dass wenn Kinder etwas schaffen, etwas basteln, das haben sie heute noch aufgehoben oft, oder ein Bild gezeichnet. Und ich hätte eine Bitte an euch Kinder. Wo sind denn die anderen Kinder alle? Es waren ja so viele da. Ein paar sind da. Wo sind die anderen? Ah, da oben seid ihr. Eine Bitte an euch. Zeichnet etwas Schönes. Wenn ihr nicht mitschreiben könnt, dann zeichnet das, was wir heute besprechen, miteinander. Und am Ende zeigt mir es dann. Man kriegt ja eine Unterschrift. Es zahlt sich aus, wenn ich einmal nicht mehr bin. Das sagt, ich habe eine Unterschrift von Bruder Fuchs. Ja, und dann Schmetterling habe ich auch noch mitgebracht für euch. Gell? Also fest mitmachen, und die Erwachsenen können auch mitschreiben, denn wer mitgeschrieben hat, der kann jetzt eine Antwort geben. Gell? Der dritte Punkt, warum wir wertvoll sind, weil wir einmalig sind, richtig. Weil wir einmalig sind. Es gibt uns kein zweites Mal auf dieser Welt. Warum sind wir noch wertvoll? Weil wir ein Abbild Gottes sind. Ganz richtig. Und das haben wir ganz eindrücklich gesehen. Auch wenn Menschen auf mir herumtrampeln, der Wert bleibt trotzdem. Und meine Bitte an euch, glaubt nicht alles, was die Leute sagen. Wir werden dann heute, morgen Vormittag noch deutlich machen, wir sind sehr gläubig. Und wenn die Leute zu dir sagen, du bist nichts wert, dann glauben wir es. Ist es aber die Tatsache? Du bist wertvoll, weil du bist, nicht wie du bist. Das ist ein schönes Bild. Wo sind denn die Eltern? Darf ich die Hände sehen? Wer hat ein Kind? Auch wenn sie schon fort sind, sind ja immer noch Eltern. Kannst du dich, Maya, noch erinnern, als du das erste war ein Töchterchen, gell? Drei Töchter, gewaltig. Als du sie in deiner Hand gehabt hast, so als kleines Baby, hast du sie lieb gehabt? Waren sie wertvoll? Jetzt habe ich eine Frage an euch. Was haben die Babys geleistet, damit sie wertvoll und geliebt sind?
Sie sind einfach da.
Sie machen nur Dreck. Sie spucken dich an. Sie schlafen nicht in der Nacht. Und trotzdem hast du sie lieb. Merkt ihr was? Wenn wir so einander begegnen würden, würden die Ehen und Familien und die Gemeinde gesund werden. Wir sollten einander wertschätzen. Nicht, weil wir wer sind, weil das ein Prediger ist und wenn es der Bruder so und so ist, dann kommen wir uns von überall her, sondern weil du du bist, weil du existierst, ein Tempel Gottes bist. Was haben wir noch gesagt, warum wir wertvoll sind? Weil Jesus Mensch geworden ist. Er ist Mensch geworden und hat sich mit uns identifiziert. Und das ist das Wunderschöne daran, wenn wir daran nachdenken, das hebt uns heraus aus vielen anderen Geschöpfen. Und zum Schluss, wir sind wertvoll, weil Jesus für mich gestorben ist. Und ihr Lieben, das ist ein so großes Geschenk, dass wir oft zu wenig darüber nachdenken. Heute werden wir das Thema ein bisschen besprechen, Geheimnis der 7G. Wie soll es auch anders sein? Bei mir sind es immer 7. Das Geheimnis der 7G. Aber vorher möchte ich eine Kindergeschichte noch erzählen, weil die Kinder ja auch fest mitmachen sollten. Die Predigt ist für euch auch genauso da. Denn es wäre ja schön, wenn wir alle miteinander den Willen Gottes erforschen. Manche machen es so, dass sie den Willen Gottes vom Wetter abhängig machen. Ja? Da sagt ein junges Mädchen, lieber Gott, wenn ich jetzt beim Fenster rausschaue und es scheint die Sonne, dann soll ich ihn heiraten. Wenn es regnet, soll ich ihn nicht heiraten. Wir sind freundlich, wenn es schön ist. Wenn es regnet und lebelig ist, sind wir grantig. Wir sind schön Wetterchristen. Da hat es einmal ein Indianervolk gegeben, da war ein Häuptling. Die Indianer haben immer das gemacht, was der Häuptling gesagt hat. Und da fragten sie den Häuptling, du, wie wird denn der Winter werden? Und sie fragten ihn deshalb, weil man muss sich ja vorbereiten und muss Holz holen. Und da sagten sie, wie wird denn der Winter werden? Und jetzt überlegte sich der Häuptling, was soll ich machen? Kann ich das voraussagen? Wird das ein strenger Winter? Wird das ein milder Winter? Kann man das vorhersagen? Aber er hat gedacht, Wenn ich jetzt sage, es wird ein milder Winter, dann werden sie nicht ordentlich Holz sammeln. Sage ich, es ist ein strenger Winter, dann fangen sie schon früh an mit Holz sammeln. Also hat er gesagt, es wird ein sehr strenger Winter. Und innerlich hat er sich gedacht, ich weiß nicht, war das jetzt richtig oder war das nicht richtig? Und er wusste, dass in der Nähe, in der Stadt, am Stadtrand, es eine Wetterwarte gegeben hat. Und da ging er hin und er klopfte an bei der Wetterwarte und sagte, ich hätte eine Frage an Sie. Und da kommt er da hinein in diese Wetterwarte und da sieht er viele Bildschirme, Computer. Und da sagt er, wow, sagt er, kann man aus diesen Bildschirmen herausfinden, wie das Wetter wird? Ja, sagt der Wetterwarte, eigentlich muss ich Ihnen ein Geheimnis erzählen. Aber vorher war der Frage, wie wird denn der Winter werden? Sagt der von der Wetterwarte, du, der Winter wird ein sehr strenger heuer. Ach, dachte sich der Indianerhäuptling, habe ich ja doch nichts Falsches gesagt, das wird doch ein strenger Winter, aber wieso wissen Sie das? Finden wir das aus den Computern heraus? Sagt er, nein, wir beobachten ein Indianervolk und wenn die früh mit dem Holzsammeln beginnen, dann wird es ein strenger Winter. Also ihr Lieben, man kann aus dem Wetter nicht viel herauslesen. Meine Frage ist heute Morgen, wie gewinne ich den Willen oder wie erkenne ich den Willen Gottes heraus? Und ich denke, einige Grundlagen sind sehr wichtig. Wer Johannes Kapitel 7, Vers 17 aufschlägt, wer den Willen Gottes tun möchte, der wird draufkommen. Johannes Kapitel 7 und hier Vers 17. Und da sagt der Herr Jesus ganz deutlich, Johannes 7, Vers 17, wenn jemand möchte den Willen Gottes auch tun, dann wird er inne werden. Er wird verstehen. Er wird draufkommen. Und ihr Lieben, es ist ja ganz einfach. Im Prinzip bräuchte ich ja diese Predigt gar nicht halten. Denn wenn du den Willen deiner Frau tun möchtest, was musst du tun, um ihn herauszufinden? Ja, du fragst sie und hörst zu, beobachtest sie und bemerkst, und die Kinder genauso, wenn ihr Kinder den Willen eurer Eltern herausfinden wollt, was macht ihr da? Ja, fragen, ganz einfach. Nicht? Und das ist ja das Schöne, dass wir eigentlich lernen, den Willen des anderen kennenzulernen und ihn auch dann zu tun. Aber wenn du nur den Willen herausfinden möchtest und ihn dann nicht tun möchtest, dann wird es nichts werden. Wichtig ist die Grundeinstellung, Papa, ich möchte wissen, was du willst. Und das mache ich dann auch. Die Grundeinstellung jetzt ist die, willst du wirklich den Willen Gottes tun? Ist es wirklich diese Einstellung, dein Wille geschehe? Ich komme aus einem katholischen Land und wir hören immer wieder dieses Vaterunser, wird 10-mal, 20-mal heruntergebetet. Und eigentlich dürfte man es ja gar nicht beten, denn wenn man nicht den Willen Gottes tun will, ne? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, aber machen tue ich, was ich will. Wer also den Willen Gottes tun will, der wird draufkommen. Und in Jeremia 29 haben wir schon gehört, das ist der Text zur Predigt, wer ihn von ganzem Herzen sucht, wird den Willen Gottes erkennen. Und wenn wir so eingestellt, so miteinander umgehen, wenn die Kinder von ganzem Herzen den Willen der Eltern suchen, wenn die Eltern, die Paare von ganzem Herzen den Willen des Partners suchen, was glaubt ihr, wie dann unsere Ehe, unsere Familie ausschauen würde? Wollen wir nicht den Willen Gottes von ganzem Herzen tun? Wollen wir ihn kennenlernen? Dann wird es ganz einfach sein, wenn wir mit offenem Herzen an diese Sache herangehen. Aber bitte macht es nicht so, wie manche, dass sie sagen, so lieber Gott, und jetzt möchte ich den Willen für mein Leben herausfinden und ich schlage jetzt die Bibel auf und das ist der Wille Gottes. Habt ihr das schon einmal erlebt? Die Bibel ist kein Orakel. Macht es bitte nicht so, dass sie aufschlagt und sagt irgendwo, und das ist jetzt der Wille Gottes. Und dann kommt der Text, im 11. Jahr unserer Gefangenschaft, am 5. Tag des 10. Monats sprach er zu mir, die Stadt ist eingenommen. Und dann fangen wir an, den Text zu verdrehen und zu ver... Bitte nicht. Oder macht es nicht so wie ein junges Mädchen, das ich im Bibelunterricht hatte und dann vor der Taufe stand, vor der Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Und sie sagte, sie wird noch beten darüber. Und dann kam ich nächsten Tag und sagte, na, was hat der liebe Gott gesagt? Ja, der liebe Gott hat gesagt, ich soll mich nicht taufen lassen. Und wie hast du den Willen Gottes herausgefunden? Ja, ich habe gesagt, lieber Gott, wenn ich den Finger in die Tasse, in die Untertasse des Blumenstockes tauche und es ist trocken, dann soll ich mich nicht taufen lassen. Wenn es feucht ist, soll ich mich taufen lassen. Sie hat nur vergessen, den Blumenstock zu gießen. Merkt ihr was? Früher hat man manches Mal solche Zeichen erbeten, nicht? Da hat man ein Fell hinausgelegt. Gideon hatte dieses Fell hinausgelegt und dann hat man gesagt, lieber Gott, wenn, dann. Es wäre ja schön, wenn wir so ein Zeichen manches Mal bekämen, nicht? So Urim und Tumim, die beiden Steine, die dann aufleuchten, ja oder nein. Wäre ja nicht schlecht, wenn wir das so direkt in der Gottesherrschaft gehabt hätten, wie es im Alten Testament gewesen ist. Aber bitte haltet eines fest. Das letzte Mal, wo Gläubige das Zeichen Gottes so erbeten haben, findet ihr bei der Nachwahl des 12. Apostels, als Matthias gewählt worden ist. In der Apostelgeschichte in Kapitel 1 findet ihr das. Da hatten sie so ein Zeichen von Gott erbeten. Und das ist das letzte Mal, wo das vorkommt. Dann, was kommt dann? Nach der Wahl des Matthias. Kapitel 2, Apostelgeschichte. Was steht da drin? Pfingsten. Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und seit der Zeit, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde über alles Fleisch, hört sich das auf, das Orakeltum, dieses den Willen Gottes suchen durch Würfeln oder durch das Loswerfen oder sonstiges. Dann findet ihr das nie mehr wieder im Neuen Testament. Ihr findet nur noch im Neuen Testament den Text in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 27. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 27, wo der Johannes seinen Lieben schreibt, und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr bedürfet nicht, dass euch jemand lehre, sondern wie euch die Salbung alles lehrt, so ist's wahr. Und es ist keine Lüge, wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Er spricht hier von der Taufe mit dem Heiligen Geist. Und seit dieser Zeit, wo du mit dem Heiligen Geist getauft worden bist, mit Wasser und Geist, hast du die Möglichkeit, den Willen Gottes ganz persönlich, ganz intim, so wie eine Braut in ihren Bräutigam hinein sich versetzen kann, herauszufinden. Und das ist das, was wir heute ein bisschen miteinander durchführen wollen. Es geht also darum, dass wir suchen, und wenn wir suchen von ganzem Herzen, dann werden wir auch finden. Wir haben also die Zeichen nicht mehr in der Bibel, sondern wir haben jetzt die Fülle des Heiligen Geistes. Und wir versuchen durch die Kraft des Heiligen Geistes den Willen Gottes herauszufinden. Die sogenannten 7 G, und jetzt könnt ihr aufschreiben, das erste G, Gottes Wort. Wenn wir den Willen Gottes herausfinden wollen, dann brauchen wir nur die Bibel lesen. Gott hat in der Bibel seinen Willen sichtbar, erlebbar, erfahrbar, lesbar, niedergeschrieben. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir das Buch mehr denn je studieren. Und ich sage euch und ich empfehle euch dieses Buch von ganzem Herzen. Bitte, in dieser Zeit, in der wir heute leben, studiert es wie nie zuvor. Denn wer auf diesem Buch gegründet ist, der wird stehen bleiben. Alles andere wird weggefegt werden, denn es wird heute so viel gelehrt, was sehr ähnlich klingt, aber in Wirklichkeit nicht die Wahrheit ist. Es heißt in Johannes 17, 17, dein Wort ist die Wahrheit. Und das ist der Maßstab unseres Glaubens, und je mehr wir den Maßstab kennenlernen und verstehen lernen, desto mehr hören wir die Stimme Gottes. Es ist so wie ein kleines Kind, das anfängt, die Stimme der Mutter, des Vaters kennenzulernen. Und was mich immer so fasziniert ist, wenn am Spielplatz zwei Mütter miteinander reden und auf einmal schaut eine auf und sagt, heute, das war jetzt mein Kind. Du hast nur Kindergeschrei gehört. Aber sie konnte aus diesen vielen Kindern die Stimme ihres Kindes heraushören. Und so lernen wir als Kinder Gottes die Stimme unseres Vaters von der Stimme der eigenen Selbstsucht oder von anderen Stimmen zu unterscheiden. Lest die Bibel wie nie zuvor. Studiert das Wort und lernt die Stimme Gottes herauszufinden von vielen anderen Stimmen, die im Laufe der Zeit an uns herankommen. Teilweise wissen wir oft nicht, ist es unsere eigene Wunschvorstellung oder ist es der Wille Gottes? Und deshalb solltest du immer nur eine Frage am Herzen haben, wenn die Leute mit dir reden. Da gibt es ja so viele Antworten. Die Leute sagen, ja, in der Bibel steht und Gott hat gesagt. Welche Frage stellst du? Wo steht's geschrieben? Das möchte ich selber lesen. Merkt euch diese Frage. Wenn einer sagt, ja, der liebe Gott hat gesagt, dann sagst du, wo steht's geschrieben? Es steht geschrieben. Und ihr wisst ja, wie bei der Versuchung Jesu der Satan kommt und sagt auch, es steht geschrieben. Und jetzt muss ich mir das selber mal anschauen. Was hat denn da für ein Zitat der Teufel hergenommen? Ist das wirklich, was da drinnen steht? Denn man kann schneller mal sagen, in der Bibel steht. Aber steht es wirklich in der Bibel? Das heißt also, das Wort Gottes ist ein untrüglicher Führer und lehrt uns, was Gottes Wille ist. Markus Kapitel 12, Vers 24 sagt uns nicht umsonst, wer das Wort Gottes nicht kennt, der irrt sich. Jesus sagt es selber, ihr irrt euch, weil ihr das Wort Gottes nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Versteht ihr, es gibt einen Unterschied zwischen einem, der die Bibel auswendig kann und zwischen einem, der eine persönliche Beziehung zu Gott hat. Da hatten zwei in einer großen Festversammlung den Psalm 23 vorgetragen. Der eine war ein Schauspieler. Und den Psalm 23 habe ich auswendig gelernt als Kind, kennt ihr sicher alle, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und der Schauspieler hatte diesen Vortrag glänzend hingelegt. Und die ganzen Menschen haben applaudiert. Und dann stand ein einfacher Prediger auf und hatte den Psalm 23 auch vorgetragen. Und dann war der ganze Saal still, zutiefst betroffen. Und dann sagte der Leiter dieses Abends, der Schauspieler hat es wunderbar verstanden, diesen Psalm vorzutragen. Aber du, lieber Prediger, kennst den Hirten persönlich. Es ist ein Unterschied zwischen dem Wort des Buchstabens und zwischen dem, der dieses Wort schrieb. Als ihr noch verliebt wart, denke ich, dass ihr jetzt auch noch seid, aber noch nicht verheiratet wart, hast du noch Liebesbriefe bekommen? Ja, das war noch die gute alte Zeit. Ja, heute gibt es das nicht mehr. Ihr könnt ruhig wieder mal Liebesbriefe schreiben, auch wenn ihr verheiratet seid. So ein Liebesbrief sagt mehr aus. Das kannst du mit SMS gar nicht reinschreiben. Ja, ich habe noch meine Briefe aufgehalten zu Hause. Da hat sie mit einer Büroklammer hat sie verbogen zu einem Blümchen und hat es raufgeklebt. Da liest man zwischen den Zeilen. Da liest man viel mehr, als das Wort alleine sagt. Und das ist ein Liebesbrief an uns. Lernen wir doch den Meister kennen, den Herrn, der sich in diesem Wort offenbart und nicht nur das Wort alleine, sondern ihn als Person. Er möchte seinen Willen uns ganz klar kundtun. Und er lässt uns nicht im Unklaren. Wer die Bibel kennt, der kann vieles einordnen schon und sagen, das ist richtig und das ist nicht richtig. Das ist der Wille Gottes oder das ist nicht der Wille Gottes. Also bitte, auch ihr Kinder schon, fangt an, die Bibel zu studieren in einer Art und Weise, wie ihr es noch nie gemacht habt. Ihr könnt das so tun, dass ihr zum Beispiel den Text nicht sehr viel lest, nur wenig. Und wenn ihr euch dann in die Person hineinversetzt, dann werdet ihr viele, viele Erkenntnisse finden. Mach mal ein Beispiel, ich zeige euch, wie ich das mache. Im Johannesevangelium, ein Beispiel nur. Johannesevangelium, da ist die Hochzeit zu Kana. Ja? Kennt ihr die? Und wenn ihr jetzt die Hochzeit zu Kanaan lest, dann lest nicht viel, sondern nur die Hochzeit zu Kanaan und dann versucht euch hineinzuversetzen. Und ich mache das immer so, dass ich mich hineinversetze in die Personen und die Personen spiele. Stell dir vor, du bist die Maria. Du bist bei der Hochzeit und die Hochzeitsgesellschaft hat nichts mehr zu trinken. Was machst du als Maria? Maria, was machst du? Was würdest du machen? Also ich würde gar nichts machen. Ich würde da sitzen und sagen, so, jetzt bin ich gespannt, wann wir was zum Trinken kriegen. Oder? Warst du schon mal bei einer Hochzeit? Ja? Also, was macht die Maria? Richtig, sie geht zu Jesus. Was lernen wir daraus? Wenn du Kopfweh hast, was machst du als Erster? Ja, ich mache als Erster, dass ich Tabletten nehme. Und was lernen wir ab jetzt? Wenn wir Kopfweh haben, was machen wir als Erster? Nein, wir gehen zu Jesus. Habt ihr schon mal überlegt? Ihr könnt dann immer noch eine Tablette nehmen, wenn er es sagt. Ich bin ja nicht gegen die Tabletten, aber versteht ihr, was unser Problem ist, ist, wir machen zuerst alles selber und wenn wir dann nicht weiter wissen, dann kommen wir zu Jesus. Was hat die Maria gemacht? Sie hat nicht zuerst alles organisiert und dann hat sie gesagt, ich komme nicht weiter, gehen wir doch noch zu Jesus. Sie ist zuerst zu Jesus gegangen. Da steckt so viel drinnen, wenn ihr euch hineinversetzt in die Personen, da lernt ihr den Willen Gottes für euer Leben ganz toll heraus. Ja? Als kleines Beispiel nur. Also, erstens Gottes Wort. Studiert es unter Gebet. Sagt, lieber Gott, ich möchte gerne dich kennenlernen. Schaut den Herrn Jesus an von allen Seiten. Fragt ihn, warum hast du so gehandelt? Wie hätte ich gehandelt in dieser Situation? Zum Beispiel, die Maria kommt zu dir und sagt, du bist Jesus, ich spiele jetzt Jesus. Gell? Stell dir vor, auch du kannst dich hineinversetzen in die Situation, du bist Jesus. Jetzt kommt die Maria zu dir und sagt, du, die haben keinen Wein mehr. Was würdest du machen als Jesus? Ja, so studiert man die Bibel. Was würde ich machen? Ja, ich hätte sofort ein Wunder gemacht. Jetzt kann ich endlich der Menschheit zeigen, dass ich der Messias bin. Was hat Jesus gesagt? Maria, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Könnt ihr auch Nein sagen? Wenn die Nachbarin zu dir kommt und sagt, du bitte hilf mir schnell. Kannst du da Nein sagen? Da gibt es Leute, die machen alles für alle und am Ende sind sie selbst kaputt. Wir lassen uns von den Leuten gängeln. Jesus war hat einen Selbstwert gehabt. Der hat sich nicht von der Maria gängeln lassen. Er hat gesagt, Maria, du bist nicht mein Chef. Erst wenn meine Stunde gekommen ist. Wann war seine Stunde? Wann wusste Jesus, dass seine Stunde war? Bitte? Ja, nur wie wusste er es? Ja, es gibt einen Text, wo sagt er, ich mache nichts. Johannes, ich mache nichts außer das, was der Vater im Himmel sagt. Er hat gebetet und gesagt, Papa, soll ich es jetzt machen? Die Maria ist nicht der Chef, aber der Papa im Himmel. Soll ich es jetzt machen oder soll ich es noch nicht machen? Der hat es erst gemacht, als der Vater gesagt hat, jetzt mach's. Ihr Lieben, merkt ihr was? Was wir da lernen, wenn wir uns hineinversetzen in die Personen? Versetz dich in die Maria wieder. Da kommst du zu Herrn Jesus endlich einmal. Das hast du gelernt beim Bruder Fuchs, zuerst zu Jesus zu kommen, gell? Jetzt komme ich zu Jesus und jetzt sagt der Herr Jesus, was geht's dich an? Misch dich nicht ein. Wie fühlst du dich als Maria? Beleidigt. Ich wäre auch beleidigt. Ich hätte gesagt, nein, jetzt gehe ich nicht mehr zu Jesus. Kriege ich so eine Abfuhr. Was macht die Maria? Die Maria geht zu den Dienern und sagt, pass auf einmal, was er euch sagt, das tut. Faszinierend. Was hat die Maria gewusst? Es wird was geschehen. Sie hat nicht gewusst, was und nicht wann. Sie hat dem Herrn Jesus keine Vorschriften gemacht. Aber wir machen es immer. Gell? Wir sagen, Herr Jesus, ich habe da ein Problem. Bitte, das löst du so und so und dann. Dankeschön. Und wenn das nicht so löst, dann gibt es keinen Gott. Sind wir beleidigt und enttäuscht. Wir dürfen alles dem Herrn Jesus sagen, aber nicht vorschreiben, wann er was wie zu lösen hat. Eines darfst du aber wissen, es wird etwas geschehen. Also, wir müssen auf der einen Seite die Bibel studieren wie noch nie und den Herrn der Bibel, denn das ist ja der Wichtigere, wenn wir jetzt den Liebesbrief wieder hernehmen, was war wichtiger, der Liebesbrief oder die Schreiberin? Na klar, nicht? Also, wer ist wichtiger, die Bibel oder Jesus? Natürlich der die Bibel inspiriert hat, Jesus. Aber wir haben ihn nicht greifbar. Jetzt haben wir die Bibel und so haben wir ihn ganz besonders in unserem Herzen. Gut, das ist der erste Punkt, erstes G. Zweites G, Geist der Weissagung. Es gibt vieles in der Bibel, was nicht drinnen steht. Oder der Wille Gottes, der nicht in der Bibel drinnen steht. Es gibt viele spezielle Themen, die uns der Herr sagen möchte. Und deshalb gibt es den Geist der Weissagung. Es ist die Gabe der Prophetie, die Gott einem Menschen gegeben hat oder geben wird oder geben möchte. Und ihr Lieben, schaut mit mir hinein einmal in einen Text in der Offenbarung, der mich so beschäftigt. Offenbarung Kapitel 12, da habt ihr die Gemeinde als ein Symbol einer wunderschönen Frau beschrieben. Die Brautgemeinde. Und die Frau in Offenbarung Kapitel 12, und jetzt bitte beachtet, worauf steht die Frau? Auf welchem Grund steht sie? Was steht da? Auf dem Mond steht sie. Habt ihr eine Erklärung dafür? Die Frau ist die Gemeinde Gottes. Sie steht auf dem Mond. Wofür steht der Mond? Die Kinder wissen das. Wozu hat der liebe Gott den Mond gemacht? Wisst ihr noch die Schöpfungsgeschichte? Warum hat der liebe Gott den Mond gemacht? Ein Licht in der Nacht, das da scheint, an einem dunklen Ort. Wie lang scheint das Licht in der Nacht? Richtig, bis die Sonne aufgeht. So, und jetzt schlagt mit mir auf 1. Petrus Kapitel 1, Vers 19. 2. Petrus 1, 19, Entschuldigung. 2. Petrus 1, 19. Wofür steht der Mond? 2. Petrus 1, 19. Und wir haben desto fester das prophetische Wort. Und jetzt wird das prophetische Wort verglichen. Womit? Mit ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Mit dem Mond wird es verglichen. Und das ist ein wunderschönes Bild. Der Mond ist ein staubiger Planet, der kann ja gar nicht leuchten. Wisst ihr das? Warum leuchtet der Mond? Genau, weil die Sonne ihn anstrahlt und er das Licht der Sonne auf die Erde reflektiert. Das ist ein wunderschönes Bild für Prophetie. Propheten sind nichts anderes als staubige Menschen, wie jeder andere auch, von Staub zu Staub. Aber warum kann ein Prophet sprechen? Weil er im Namen Gottes spricht. Er empfängt Informationen, er empfängt Wahrheiten, nicht nur für die Zukunft, sondern auch für das Heute. Und wohl dem, der sich auf das Wort der Propheten verlässt und auf sie baut. Die Gemeinde war immer schon auf dem Boden der Prophetie. Kennt ihr alttestamentliche Propheten? Zephania, Jeremia, Daniel, Hesekiel, alles Propheten. Kennt ihr neutestamentliche Propheten? Johannes, ganz richtig. Agabus, kennt ihr den Agabus? Nicht Autobus, sondern Agabus. Ja, wohl dem, der sich auf Agabus verlassen hat. Der Agabus hat eine Hungersnot vorausgesagt und die Gemeinde konnte sich vorbereiten darauf. Der auf die Worte der Propheten hört, dem geht's besser, der ist besser dran, weil Gott ihn führt. Und ihr Lieben, so empfängt der Prophet die Informationen von Gott und gibt sie weiter an den, der sie braucht. Der Geist der Weissagung ist also die Basis. Die Brautgemeinde Jesu baute zu allen Zeiten auf dem Boden der Prophetie. Sie steht auf dem Mond. Und wenn die Adventgemeinde nicht mehr auf dem Mond steht, dann wird sie nicht Braut Jesu sein. Deshalb meine Bitte an euch, studiert den Geist der Weissagung. Denn das ist das Zeugnis Jesu. Jesus gibt Zeugnis und zeigt dir, was du brauchst. Du wirst ja den Willen Gottes herausfinden. Und es gibt manches, was in der Bibel nicht steht. Na, was glaubt ihr denn, was damals passiert wäre, wenn der liebe Gott in der Bibel hätte schreiben lassen, Fernsehen ist gefährlich? Die Leute haben den Fernseher nicht gekannt. Die hätten das ja gar nicht verstanden. Und dazu braucht er einen Propheten heute, der den Menschen zeigt, was gut und richtig ist und was Gott will und was er nicht will. Also, 2. Petrus Kapitel 1, Vers 19. Wer den Worten des Propheten Gehör schenkt, ist besser dran. Propheten aber, und das ist jetzt wichtig, die Reihenfolge, müssen nach dem Wort Gottes geprüft werden. Deshalb ist erstens das Wort des Gottes und zweitens der Prophet. Nicht umgekehrt. Manche fallen ins andere Extrem und lesen nur mehr Schwester Weid und nicht mehr die Bibel. Ihr Lieben, wenn ihr die Bibel studiert, dann lasst zuerst einmal Schwester Weid weg. Nur die Bibel allein. Und dann, nachdem ihr die Hochzeit zu Kanaan durchgestudiert habt für euch selber, dann lest noch die Hochzeit von Kanaan im Leben Jesu nach. Dann habt ihr etwas, was ihr braucht. Sie ist das kleinere Licht, das zum größeren Licht hinführt. Die Reihenfolge ist sehr wichtig, damit wir das verstehen, denn so werden wir auch dementsprechend den Propheten prüfen können, denn es gibt in der letzten Zeit, sagt die Bibel, Matthäus 24, viele falsche Propheten. So, jetzt habe ich eine Frage an dich. Kann ich dich mit einem gefälschten 125-Franken-Schein täuschen? Kann ich dich täuschen mit einem gefälschten 125-Franken-Schein? Siehst du das? Ich kann dich gar nicht täuschen. Also, was will ich damit sagen? Wenn es keine Propheten mehr gibt, dann hat ein falscher Prophet keine Existenzberechtigung. Versteht ihr? Ein 125-Franken-Schein gibt es ja nicht, oder? Und wenn ich den jetzt fälsche, ist ja Blödsinn. Ein gefälschter 125-Franken-Schein hat ja nur dann einen Sinn, wenn es einen wirklichen gibt. Das heißt, ein falscher Prophet hat nur dann einen Sinn, wenn es einen wirklichen Propheten gibt. Und in der letzten Zeit wird es viele wirkliche Propheten geben. Weil dann werden auch die Falschen einen Sinn haben. Aber wenn es keine Propheten heute mehr gibt, ist eh jeder ein falscher Prophet. Versteht ihr? Das heißt also, prüft die Propheten mit der Bibel. Und wir werden den Willen Gottes herausfinden. Wenn aber der Prophet im Rahmen des prophetischen Bildes der Bibel ist, mit Mose, mit Daniel, mit den verschiedenen Propheten im Einklang steht, dann nehmt ihn an. Dann werdet ihr besser dran sein, weil der Herr uns führt und leitet durch den Geist der Weissagung. Wenn wir also den Willen Gottes herausfinden wollen, dann studieren wir die Bibel und wir studieren den Geist der Weissagung. Aber nicht nur, damit wir dem anderen eine auf den Kopf hauen können, ja? So wie wir es oft in der Praxis erleben, dass man Zitat gegen Zitat und dann richtige Kämpfe austragen. Nein, nicht in dem Sinne. Sondern auch da wieder gilt, wenn jemand sagt, ja, Schwester Weid hat gesagt, dann musst du was sagen? Das möchte ich zuerst lesen. Wo steht's? Vielleicht hat Schwester Weid alles Mögliche gesagt und in Wirklichkeit hat es das gar nicht gesagt. Ja? Dann lese mal selber nach und dann wirst du selber deine Meinung bilden können. Also, wir müssen da zu Hause sein, im ersten G im Gottes Wort und im zweiten G im Geist der Weissagung. Und dann können wir das Wort Gottes und den Willen Gottes viel deutlicher erkennen, denn durch Propheten hat der Herr detailliertere Wahrheiten weitergegeben als in der Bibel allein. So, das war jetzt das zweite G. Jetzt kommt das dritte G. Ich muss aufpassen, dass wir uns nicht zu verlieren. Die Bibel sagt ja in Amos, der Herr tut nichts, er offenbare es denn seinen Knechten, den Propheten. Der liebe Gott sagt durch Propheten seinen Willen. Er gibt Zeugnis. Drittes G ist das Gebet. Wie finde ich den Willen Gottes heraus in meinem Leben? Durch Gebet. Indem ich bete. Die Bibel sagt es ganz deutlich. Jakobus 1, Vers 5. Wenn Weisheit dir mangelt, Was sollst du dann tun? Und bitte Gott. Bete darum. Und sag, Herr, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich hab's in der Bibel nachgeschaut, aber da steht's nicht drinnen. Ich habe im Geist der Weissagung nachgeschaut, aber da finde ich auch keinen Hinweis. Jetzt musst du mir durch das Gebet Antwort geben. Und sag mir, was der Wille ist, was dein Wille ist. Wem Weisheit mangelt, der bitte Gott. Und wie sagt es der Jakobus, er wird dir auch geben. Er wird dir Weisheit geben. Aber nur bitte, wie sollen wir bitten? Schlag da mal Lukas 11, Vers 13 auf. Wie sollen wir bitten? Lukas 11, Vers 13. Da heißt es, und ich sage euch, ob er nicht aufsteht, ihr kennt diese Geschichte vom bittenden Freund, und er gibt ihm das Brot, weil er sein Freund ist, so wird er es ihm doch geben. Warum? Um seines unverschämten Drängens willen. Unterstreicht euch das. Denn es geht hier um die Bitte, um Weisheit und um den Heiligen Geist. Ich möchte das vergleichen. Wenn ein Kind zum Papa kommt und sagt, du Papa, ich brauche 10 Franken für die Schule. Und dann gehst du wieder spielen. Was wird der Papa tun? Wenn er nicht gut zugehört hat, wird er es wieder vergessen. Und dann kommst du wieder, Papa, hast du mir die 10 Franken schon gegeben? Ach ja, hab vergessen. Du Papa, ich brauche die 10 Franken bitte, ich muss morgen in die Schule gehen. Versteht ihr? Dann merkt der Papa, es ist dir wichtig. Es ist dir wichtig. Wenn du betest und sagst, lieber Gott, schenk mir den Heiligen Geist, dass ich deinen Willen erkenne, und dann tust du alles andere, dann sagt der liebe Gott, wer möchtest du wirklich wissen? Wenn du aber betest und sagst, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich stehe nicht eher auf, bevor du mir eine klare Antwort gegeben hast auf meine Frage. Wird der Herr dir den Heiligen Geist geben? Wie heißt er? Unverschämtes Drängen willen. Dieser Freund hat geklopft und hat gesagt, du gib mir Brot. Da hat er gesagt, sei still. Meine Kinder schlafen schon. Gib mir Brot. Sei still. Ja, was glaubt ihr, warum der aufsteht? Und ihm Brot gibt. Nicht nur, weil er sein Freund ist, sagt der Herr Jesus, sondern um seines unverschämten Drängens willen. Und so sagt er, bittet. So bittet um Weisheit. Vers 13. So ihr denn arg seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn so inständig bitten. Nicht so oberflächlich, na, gib uns Weisheit, Amen. Sondern, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Haben eure Kinder das Beten gelernt? Unser kleiner Manuel war damals 4, 5 Jahre alt. Der hat beten gelernt. Muss ich euch erzählen. Da kommt eine Schwester zu mir und sagt, du, ich habe meinen Kindern beten gelernt und jetzt beten sie nicht mehr. Jetzt sind sie 20. Sag ich, warum? Wie hast du das gemacht? Na ja, mach die Augen zu und sag, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das machen sie jetzt nicht mehr. Ja, ist das Beten lernen? Meine Frage an euch ist die, haben eure Kinder euch jemals beim Beten überrascht? Betet ihr selber so? Als der Kleine die Mama gesucht hat, hat er sie nicht gefunden. Und da kommt der kleine 5-Jährige ins Schlafzimmer und sieht die Mutter kniend am Bettrand. Er geht raus, macht die Tür leise zu. Nach ein paar Minuten geht er wieder rein, weil er was wollte von der Mutter. Die kniet noch immer. Geht er wieder raus. Nach ein paar Minuten geht er wieder rein. Die Mutter kniet noch immer. Dann kommt er ganz aufgeregt zu mir und sagt, du Papa, wie macht man das, dass man so lange betet? Ja? Das ist Beten. Das ist wirklich persönlich ringen mit Gott an den Knien. Der Herr Jesus sagte zu seinen Jüngern, könnt ihr mit mir nicht eine Stunde wachen und beten? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Unser Problem ist, dass wir viel zu wenig beten. Wir leben nur aus dem Stoßgebet, aber nicht aus der Anbetung. Und ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir eindringlich bitten um Weisheit. Mach es nicht, bevor du nicht sicher weißt, dass es der Wille Gottes ist. Im Zweifelsfalle immer schmutzig. Ich werde euch das noch ein bisschen erklären. Viertens, das Gewissen. Gott spricht auch durch das Gewissen zu uns, aber bitte haltet die Reihenfolge ein. Das Gewissen ist nur dann die Stimme Gottes in unserem Leben, wenn es geschärft wird durch das erste G. Wie heißt das erste G? Gottes Wort. Durch das zweite G? Durch den Geist der Weissagung. Und durch das dritte G? Durchs Gebet. Dann erst ist die Stimme, das Gewissen, die Stimme Gottes. Sonst kann es ein verformtes Gewissen sein. Ich kann ja auch mein Gewissen verändern, indem ich gegen mein Gewissen handle. Und je öfter ich gegen mein Gewissen handle, desto gewissenloser werde ich. Die Mutter kann durch die Erziehung das Gewissen verändern. Die Umwelt kann mein Gewissen verändern. Wenn aber das Gewissen geschärft ist durch das Wort Gottes, durch den Geist der Weissagung, durchs Gebet, dann ist es die Stimme Gottes. Und hört auf die Stimme des Gewissens. Lasst uns, das ist ja das, was wir gestern besprochen haben, was uns so wertvoll macht. Wir sind keine Tiere. Tiere haben kein Gewissen. Wir sind Menschen. Aber manches Mal leben wir unter dem Niveau des Tieres, weil die Stimme des Gewissens völlig uninteressant ist. Hören wir doch auf das Gewissen. Haben wir noch ein schlechtes Gewissen, wenn wir etwas nicht tun sollen? Meine Frau gibt mir immer den Rat. Das ist sie, die... Ich habe einen tollen Zauberkasten. Wisst ihr das zu Hause? Da schmeiße ich das schmutzige Hemd in ein Körbchen und auf einmal ist es sauber wieder im Kasten. Ich brauche es nur rausnehmen. Ein Zauberkasten. Habt ihr auch so einen Zauberkasten zu Hause? Sag Dank dem lieben Gott und der Mutti. Und da nehme ich das weiße Hemd, ich habe sehr oft weiße Hemden, heraus und beim ersten Mal ist ja überhaupt keine Frage. Aber wenn ich es einmal angezogen habe, dann schaue ich den Kragen an und dann sage ich manches Mal zu meiner lieben Frau, Sisi, soll ich das weiße Hemd anziehen noch? Wisst ihr, was sie dann sagt? Im Zweifelsfalle immer schmutzig. Okay? Und den Rat gebe ich euch mit. Im Zweifelsfalle immer schmutzig. Wenn du den Willen Gottes herausfinden möchtest und du hast ein schlechtes Gewissen dabei, mach's bitte nicht. Okay? Mach's bitte nicht. Handle nicht gegen dein Gewissen. Lasst uns gewissenhafte Menschen sein, die das Gewissen erforschen und auf die Stimme des Gewissens hören und das auch tun. Wenn das Gewissen nach der Bibel, dem Geist der Weissagung und das Gebet geschärft ist, dann haben wir den Willen Gottes für unser Leben ganz klar und deutlich. Das Gewissen ist die Wohnstätte des Heiligen Geistes. In Römer Kapitel 9, Vers 1 steht das. Der Geist Gottes spricht durch das Gewissen zu uns. Er sagt, wie mir Zeugnis gibt der Heilige Geist in meinem Gewissen. Gestern Abend habt ihr gehört, wir sind ein Tempel. Und das Allerheiligste ist unser Gewissen. Und da wohnt Gott, der Geist Gottes wohnt in unserem Gewissen. Apostelgeschichte 24, Vers 16 sagt uns der Apostel Paulus, dass das eine Übung ist, auf die Stimme des Gewissens zu hören. Und er sagt, er übt sich darin, ein gutes Gewissen zu haben. Das ist eine Übungssache. Und so muss man die Stimme Gottes immer wieder hören, immer wieder hören. Und je öfter wir das tun, was das Gewissen sagt, desto mehr wird der Herr Klarheit in unserem Leben geben und die Stimme Gottes immer deutlicher werden. Hört auf die Stimme des Gewissens. Und wenn du ein schlechtes Gewissen hast, mach's nicht oder bitte Gott um Vergebung oder deinem Nächsten, wie auch immer es ist. Fünftes G heißt Gemeinschaft. Ich bin davon überzeugt, dass der liebe Gott auch durch die Gemeinschaft spricht. Nicht nur durch die Bibel. Was will ich damit sagen? Ihr findet diese Thematik besonders in der Apostelgeschichte. Zumindest einmal können wir damit anfangen in Matthäus 18, Vers 20. Jesus sagt nicht umsonst, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wenn die beiden eins werden, worum sie bitten, soll es ihnen werden. Wenn also jetzt du nicht weißt, was der Gotteswille in deinem Leben ist, du hast die Bibel, den Geist der Weissagen studiert, auf das Gewissen gehört, du hast gebetet. Und jetzt suche die Gemeinschaft mit gleichgläubigen Christen und betet miteinander. Und wenn dann ein gemeinsames Gebet geschieht, dann kann Gott hier seinen Willen sichtbar machen. In Apostelgeschichte 4, Vers 31 wird es deutlich. Schlagt mit mir mal auf, Apostelgeschichte 4, Vers 31. Apostelgeschichte 4, Vers 31, da hat die Gemeinde sich versammelt. Und was ist geschehen, als sie gemeinsam gebetet hatten? Da heißt es in Vers 31, und da sie gebetet hatten, erbebte die Städte, da sie versammelt waren, und sie wurden alle des Heiligen Geistes voll und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Eine betende Gemeinde ist eine starke, siegreiche Gemeinde. Und ihr Lieben, lasst euch die Freitagabendstunde, die Gebetsstunde nicht wegnehmen. Wir brauchen die Zeit des Gebetes, um den Willen Gottes zu erforschen in dieser Zeit, in der wir leben heute, auch als Gemeinschaft. Nicht nur allein als Einzelner. Und da sie gebetet hatten, erbebte die Städte. Wer das Wort Gottes nicht kennt, der irrt sich. Wer aber letztlich aus dem Gebet lebt, wird den Willen Gottes herausfinden. Wenn zum Beispiel ein Gemeindeglied sagt, und das kommt aus der Praxis heraus, was ich erlebt habe, ein Gemeindeglied sagt, der Herr hat zu mir gesagt, ich soll meinen Beruf aufgeben und soll eine biblische Bäckerei aufmachen. So, was machen wir jetzt? Dann frag die Gemeinschaft. Wie schaut das aus? Als Beispiel. Der liebe Gott sagt zu mir durch mein Gewissen, ich soll meinen Beruf aufgeben und eine biblische Bäckerei aufmachen. Und ich weiß nicht ganz, ist das mein Gedanke, mein Wunschgedanke, weil ich in der Firma Zorres habe oder was auch immer es ist. Wenn du betest und sagst, Bruder Fuchs, ich werde für dich beten und ich werde den Willen Gottes suchen. Wenn du betest, ganz alleine für dich und sagst, ich werde den Willen Gottes suchen. Wenn du betest und du betest und du betest und ihr alle zu der Erkenntnis kommt, der liebe Gott sagt, ich soll in meinem Beruf bleiben. Ich soll meinen Beruf nicht aufgeben. Und ich alleine dagegen stehe, gegen die Gemeinschaft der Gläubigen, dann muss ich mir die Frage stellen, ob das nicht mein Wunschdenken ist. Versteht ihr, was ich meine? Wenn eine Gemeinde zusammensteht und betet und der Herr allen anderen sagt, was sein Wille ist und das diametral gegen meinen Willen steht, dann muss ich mir die Frage stellen, ob das nicht mein Wunschdenken ist. Apostelgeschichte 15 habt ihr es ganz deutlich drinnen. Da kam die Gemeinde zusammen und da, wo die Gemeinde und der Gebet zusammenkommt, Apostelgeschichte 15, wirkt der Heilige Geist ganz mächtig. Und da heißt es in Apostelgeschichte 15 und dann in der Apostelversammlung, Vers 25, so haben wir einmütig versammelt beschlossen. Vers 28, und beschlossen haben der Heilige Geist und wir. Und dann heißt es, dass sie diese Satzungen weitergegeben hatten an andere und die war dann bindend, auch für die anderen Gläubigen. Wenn Gemeinschaft zusammenkommt, um den Willen Gottes zu erforschen, dann geht es nicht um Demokratie, bitte. Es geht nicht um eine demokratische Abstimmung, sondern es geht um den Willen Gottes zu erforschen. Dann bin ich davon überzeugt, dass Gott auch sich sichtbar macht und erfahrbar macht und erlebbar macht. In der Gemeinschaft wird der Wille Gottes erfahren und ist dann auch für alle gültig. Apostelgeschichte 16, Vers 4. Das fünfte G, die Gemeinschaft. Und ich bitte euch, hört auch auf die Stimme der Gemeinschaft. Nicht nur auf eure eigene Stimme. Sechstes G. Es kann sein, dass ich in der Bibel nicht den Willen Gottes herausfinde, im Geist der Weissagung nicht, im Gebet, im Gewissen nicht, die Gemeinschaft kann man auch nicht viel helfen. Dann werde ich einen geistlichen Freund auswählen. Einen geistlichen Freund, der mir Rat geben kann. Und meine Frage an euch ist die, habt ihr einen Freund in der Gemeinde? Habt ihr jemanden, zu dem ihr kommen könnt? Einen geistlichen Freund, von dem ihr wisst, mit dem könnt ihr durch dick und dünn gehen und das, was du mit ihm besprichst, hörst du sicher nicht in 2 Wochen von dem anderen. Hast du einen Freund? Und ich sage euch eines, wer keinen Freund in der Gemeinde hat, wird nicht lange in der Gemeinde bleiben. Wir brauchen Freunde. Wir brauchen Freunde, mit denen wir uns zusammenknien können und den Willen Gottes erforschen können. Wie sagt die Bibel? Sprüche 27, Vers 9. Der Rat eines Freundes ist wie eine gute Salbe. Und im Psalm 1, bitte sucht nicht den Rat bei Gottlosen. Such ihn bei einem gläubigen Freund. Und woran erkenne ich einen geistlichen Freund, einen gläubigen Freund, von einem gottlosen Freund? Woran erkenne ich ihn? Ganz einfach. Ein geistlicher Freund, wenn ich ihn um Rat frage, wird die 7G beachten. Wenn ich zu einem geistlichen Freund komme, dann wird er mir nicht sofort Rat geben. Ja, was meinst du, soll ich am Sabbat jetzt in Urlaub fahren oder soll ich nicht in Urlaub fahren? Dann wird der geistliche Freund nicht sofort sagen, na, Blödsinn, kannst jederzeit fahren, denk da nichts, Urlaub ist Gottes Wille. Der geistliche Freund wird sagen, mein Lieber, ich werde in der Bibel nachlesen, ich werde im Geist der Weissagung nachlesen, ich werde beten dafür. Und wenn der Herr mir was sagt, dann gebe ich die Antwort. Das ist ein geistlicher Freund. Ein anderer, der fühlt sich gebauchpinselt, wenn man ihn um Rat fragt, und der gibt sofort Rat. Aber woran merke ich, ob das nicht sein Wille ist, sondern der Wille Gottes? An dem, dass er sagt, ich bin ein geistlicher Freund. Und ein geistlicher Freund hält sich an die 7G. Erstes G? Ja, Gottes Wort. Zweites G? Geisterweissagung. Drittes G? Gebet. Viertes G? Gewissen. Fünftes G? Gemeinschaft. Sechstes G? Geistlicher Freund. Bitte haltet die Reihenfolge fest. Die ist so wichtig. Wir werden noch ganz kurz drauf kommen. Also ein geistlicher Freund ist nicht einfach einer, der lieb ist zu mir, sondern der sich wirklich unter Gottes Wort stellt und unter den Geist der Weissagung stellt, unter das Gebet stellt, unter sein Gewissen stellt, der dann erst Rat gibt, wenn er weiß, was Gottes Wille ist und nicht gleich sagt, was er für richtig findet oder nicht für richtig findet. Und jetzt kommt das siebte G. Das siebte G heißt Gehorsam. Wir haben gesagt, wenn wir Gottes Willen tun wollen, dann werden wir inne werden. Und schlag mit mir Apostelgeschichte 5,32 auf. Das ist ein ganz interessanter Text, Apostelgeschichte 5,32. Da sagt der Apostel, Apostelgeschichte 5,32, dass der Heilige Geist wem gegeben wird? Apostelgeschichte 5, Vers 32. Und wir sind Zeugen dieser Geschichten und der Heilige Geist, welchen Gott gegeben hat, denen, die ihm gehorchen. Der Geist Gottes wird denen verliehen, die ihm gehorchen. Wenn wir also bereitwillig den Willen Gottes tun wollen, dann wird er uns den Willen zeigen. Als einfaches Beispiel im Gebet. Wir sollten, wenn wir beten, ich habe ein ganzes Seminar über das Gebet, ein ganzes Wochenende über das Gebet, aber nur als kleines Beispiel jetzt, nicht nur reden, sondern auch hören. Darf der liebe Gott auch zu dir reden? Und wenn ich bete, dann sage ich, lieber Gott, sprich du jetzt zu mir. Und dann habe ich Bleistift und Zettel dabei, weil dann kommen Gedanken. Und dann organisiert er dir Gedanken. Er organisiert mir die Gedanken, die Milch sollst du nicht vergessen einkaufen. Ah ja, dann schreibe ich mir es auf, Milch einkaufen. Warum muss ich mir das aufschreiben? Weil ich sonst dauernd an die Milch denke und nicht mehr offen bin für den Willen Gottes. Ah ja, die Frau Meier anrufen. Wieso soll ich die Frau Meier anrufen? Und jetzt sage ich euch, probiert es aus, ihr werdet Wunder erleben. Da kommt der Gedanke plötzlich, man spricht von Intuition. Geistesblitz. Da kommt der Gedanke, die Frau Müller anrufen oder die Schwester Meier anrufen. Und jetzt muss das auch tun. Und ich habe mir gedacht, was soll ich sagen? Ich kann nicht einfach anrufen und sagen, du, ich habe gebetet und der liebe Gott hat gesagt, ich soll dich anrufen. Aber ich habe es probiert. Ich habe mir gedacht, jetzt bin ich gespannt. Ich habe die Telefonnummer gewählt und als ich meinen Namen sagte, ja, Fuchs ist am Telefon, sagt sie, Mat, ich schicke der Himmel. Sage ich, ja, du hast recht. Ich hätte es nicht gewusst, was ich sagen soll. Ich habe nämlich gebetet und der liebe Gott sagt mir, ich soll dich anrufen. Und sagt, sie sagt, ich habe auch gebetet. Ich habe gesagt, lieber Gott, gib mir einen, der mir hilft. Und du rufst jetzt an. Ihr werdet Wunder erleben. Gott führt, wunderbar, aber ihr müsst das auch tun. Gehorsam sein. Auch wenn es unangenehm ist manches Mal, wer den Willen Gottes tun möchte, der wird drauf kommen. Dieses Geh bedeutet auch, gehorsam zu sein den Gelegenheiten Gottes. Gott spricht nicht nur durch die Bibel, nicht nur durch den Geist der Weissagung, durchs Gewissen, durchs Gebet, durch Freunde, sondern er spricht auch durch Gelegenheiten. Die Bibel nennt das offene Türen. Habt ihr das schon mal gehört? Der Paulus spricht zum Beispiel daran, mir ist eine offene Tür gegeben, 1. Korinther 16, Vers 9. Eine offene Tür war für ihn eine Gelegenheit, das Evangelium zu predigen. Es war eine offene Tür. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott auch durch offene und geschlossene Türen spricht. In dem Sinne, so wie der Apostel Paulus es sagt, manches Mal gibt er den Rat, wir können das ganz kurz anschauen, gibt er, er wollte zum Beispiel gerne nach Spanien, aber er ist nie hingekommen. Oder zum Beispiel heißt es in Apostelgeschichte 16, schaut einmal mit mir hinein, Apostelgeschichte 16, 6 und 7. Da heißt es, und sie zogen durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist gewährt ward, zu reden das Wort in der Landschaft Asiens. Und dann heißt es, und als sie kamen nach Mysien, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist Gottes ließ es ihnen nicht zu. Ja, wie war denn das? Die wollten nach Mysien reisen, ist dann der Heilige Geist da gestanden und hat gesagt, nein, darfst nicht weiter? Wie war das? Sie hatten keine Gelegenheit. Es war eine geschlossene Tür. Und so spricht Gott auch. Und wenn eine Gelegenheit ist, dann sollten wir sie nutzen. Und ich sage euch, da werdet ihr schöne Wunder erleben, wenn ihr das alles unter Gebet macht. Sissi und ich, wir wollten einmal auf Urlaub fahren und wir machen nichts ohne den Willen Gottes. Und da haben wir gesagt, lieber Gott, du weißt, wir haben nur so und so viel Geld und die Sissi, sie mag nicht gern fliegen und jetzt haben wir uns überlegt und hin und her. Dann waren wir bei der Schiffsreise angekommen. Das war so eine Hochzeitsreise, 25. Hochzeitsjubiläum. Dann sind wir ins Reisebüro und dann haben wir uns erkundigt und vom Finanziellen und so weiter hat das alles gepasst. Aber wie finden wir den Willen Gottes heraus? Wir haben in der Bibel nichts gefunden, dass wir nicht reisen dürfen, mit Schiff nicht und was weiß ich was. Wir haben im Geist der Weissagung nichts gefunden. Im Gebet hat er auch nicht viel gesagt und Gewissen war auch nichts. Wir haben gesagt, lieber Gott, schau, wir gingen jetzt ins Reisebüro. Und jetzt haben wir alles durchgedacht. Wir haben noch einmal geplant, wir haben also besprochen, wir haben gebetet, haben gesagt, lieber Gott, wenn es nicht dein Wille ist, dann verhindere es. Du kannst die Türe schließen oder offen halten. Und dann kommen wir ins Reisebüro wieder hin, wir wollen es fix machen, wir sitzen wieder dort und wir besprechen das alles noch mit der Koje und so weiter. Und sie sagt, ja, warten Sie, jetzt muss ich nochmal anrufen bei der Reederei, ob das wirklich in Ordnung geht. Und sie ruft an und sie schaut uns ganz entgeistert an. Sag ich, was ist los? Ja, sagt sie, das Schiff fährt gar nicht, das hat jemand ganz gechartert. Jetzt sind wir da gesessen, die war ganz überrascht und ich habe gesagt, lieber Gott, danke, das ist eine geschlossene Tür. Der Heilige Geist wollte das nicht. Zu. Und so spricht Gott auch, indem ihr betet und sagt, lieber Gott, wenn es nicht dein Wille ist, dann verhindere es. Du kannst es tun. Und jetzt kommt's. Und wenn er es nicht verhindert, dann geh durch. Mach dir verschiedene Türen auf. Und sag, Herr, schau, ich habe diese Möglichkeit, diese Gelegenheit, diese und diese. Und jetzt kannst du entscheiden. Dann macht er die Tür zu, die Tür zu, die Tür zu und eine ist offen. Und wenn er alle zumacht, dann musst du weitersuchen. Irgendwo gibt es die offene Tür. Ein Beispiel bei unserem Sohn. Der war in einer schwierigen Situation. Wir wollten gerne, dass er einen Beruf findet und er hat nicht gewusst, was er macht. Bei der Tochter haben wir es genau gewusst. Sie hat Kinder gern und sie war prädestiniert für Kindergärtnerin. Aber der Junge hat nur Lego gespielt. Jetzt für den gibt es keinen Beruf. Jetzt haben wir gesagt, gut, mein Junge, wir haben uns ein Büchlein ausgeliehen, ein ganz dickes Buch, wo alle Berufe dieser Welt drinnen standen, haben uns hingesetzt, haben gesagt, das lesen wir uns alle durch und du suchst da fünf aus. Und dann hat er fünf gehabt. Das war Tischler, das war Gärtner, das war Mechaniker, ein paar so Berufe. Und dann haben wir gesagt, so lieber Gott, jetzt haben wir 5 Möglichkeiten und jetzt zeig uns, welche Möglichkeit du möchtest. Und dann hat er geschnuppert, wir nennen das Schnuppern. Das heißt also ein paar Tage dort und ein paar Tage dort verbracht. Und dann war er beim Gärtner und da hat es schon so ausgesehen, als ob es diese offene Tür wäre. Der Gärtner, das war ein ganz toller Beruf, da konnte er mit der Natur in Verbindung sein. Und dann saßen wir schon mit dem Chef zusammen und wollten den Vertrag machen. Und dann sagte ich so nebenbei, aber das mit dem Samstag ist eh in Ordnung, dass er nicht kommt. Naja, sagt er, ist kein Problem, er müsste nur 1-2 Mal unbedingt kommen, weil da haben wir Hauptsaison. Da habe ich gesagt, da gibt's keine Ausnahme. Nein, da gibt's keine Ausnahme. Danke, lieber Gott, die Tür ist zu. Okay? Bei der Tischlerei war sie dann offen. Und heute ist er glücklicher Tischler. So spricht Gott auch durch offene und geschlossene Türen, durch Gelegenheiten. Und wenn eine offene Tür gibt, dann geh durch. Auch wenn du nachher merkst, das war ein Fehler. Wisst ihr, es gibt ja Leute, die machen nichts, weil sie keinen Fehler machen wollen. Und das Problem ist, sie machen nichts. Und der liebe Gott sagt, du kannst auch Fehler machen. Das klingt jetzt blöd, aber es ist so. Gott sagt, du kannst auch Fehler machen. Du darfst auch Fehler machen. Warum? Weil du aus den Fehlern lernst. Und er lässt manches Mal, wenn du auch den Willen Gottes suchst und alles unternimmst und dann einen Weg gehst und sagst, gut, lieber Gott, jetzt habe ich diese Tür offen, ich gehe jetzt da durch und dein Wille geschehe. Wenn du es nicht zumachst, bist du selber schuld. Und ich gehe durch und ich komme dann drauf, das war ein Fehler, dann war es der Wille Gottes. Denn Gott lässt uns auch manches Mal durch gewisse Phasen durchgehen, dass wir herauskommen mit Erkenntnissen, die uns reif machen für weitere Erlebnisse. Er lässt uns auch manches Mal Fehler machen, ohne dass wir es jetzt wollen. Und das ist das, was wir festhalten wollen. Ihr könnt das auch nachschauen. Da kommt zum Beispiel vor der Fehler des Paulus in Jerusalem, Kapitel Apostelgeschichte 21, Vers 20. Gott hat diesen Fehler sogar noch gebraucht, damit er nach Rom kommt, denn er hätte eigentlich sonst nicht nach Rom kommen können. Ihr seht, der liebe Gott kann auch aus Fehlern wieder was Gutes machen. Habt keine Angst, euch zu entscheiden. Manche machen das so, dass sie sagen, jetzt weiß ich nicht, soll ich den Wagen kaufen oder den Wagen kaufen? Und dann überlegen sie und vor lauter Überlegen und den Willen Gottes hervorsuchen, kaufen sie gar nichts, gehen zu Fuß. Oder sie entscheiden sich für einen Wagen und wenn sie sich dann entschieden haben, sagen sie, hätte doch den anderen nehmen sollen. Nein, wenn ihr euch entschieden habt, dann geht entschieden diesen Weg, bis euch Gott einen weiteren Weg zeigt. So spricht auch Gott durch Gelegenheiten, indem wir gehorsam seinen Willen tun. Und wenn er es möchte, dann lässt er es zu. So, damit es nicht zu viel ist, heute Nachmittag werden wir ein bisschen mehr noch kennenlernen, was wir in unserem Leben mit Gott tun können. Halten wir noch einmal fest, diese 7G. Erstes G. Gottes Wort. Zweites G, Geisterweissagung. Drittes G, Gebet. Viertes G, das Gewissen. Dann ist die Gemeinschaft, der geistliche Freund und der Gehorsam. Und bitte haltet fest, die Reihenfolge ist wichtig. Erstens Gottes Wort. Dreht es bitte nicht um. Das Wort Gottes muss geprüft werden und alles muss unter dem Wort Gottes stehen. Der Geist der Weissagung steht unter dem Wort Gottes. Das Gebet kommt vor dem Gewissen. Und auch das Gewissen kommt vor der Gemeinschaft. Auch das ist wichtig. Wenn die Gemeinschaft sagt Nein und dein Gewissen sagt aber was anderes, dann mach das, was das Gewissen sagt. Der geistliche Freund und das gehorsame Kind Gottes weiß, was der Wille Gottes ist. Wer von ganzem Herzen den Willen Gottes sucht, wird ihn finden. Gott möge uns helfen, in dieser Praxis das auch umzusetzen. Lasst uns jetzt noch beten miteinander und stehen wir dazu auf. Unser Vater, der du im Himmel bist, wir stehen vor dir als deine Gemeinde, als Menschen, die dich lieb haben und an die erste Stelle in unserem Leben gesetzt haben. Wir möchten deinen Willen tun. Und manches Mal ist es gar nicht so einfach, deinen Willen herauszufinden aus den vielen Stimmen, die da um uns herum die Vorherrschaft haben möchten. Herr Jesus, du faszinierst uns, denn du hast nichts anderes getan als nur den Willen deines Vaters. Und du hast gebetet und in Gemeinschaft mit deinem Geist hast du den Vater und den Willen des Vaters herausgefunden. Und so möchten wir es auch tun. Komm du in unser Herz. Erfülle unseren Geist mit deinem Heiligen Geist. Und gib uns Klarheit. Lass uns alle Fragen unseres Lebens mit dir besprechen. Wir möchten gerne, dass du unser Ratgeber bist, dass du unser Führer und Leiter bist. Und wir möchten deinen Willen herausfinden, den du uns oft nicht so deutlich kundmachen kannst, weil wir vielleicht zu wenig Gemeinschaft mit dir haben. Und so sprich du durch dein Wort zu uns, durch den Geist der Weissagung zu uns. Sprich durch das Gewissen zu uns, durchs Gebet, Herr, durch Gemeinschaft von Gläubigen und durch geistliche Freunde. Und wenn du uns Gelegenheiten schenkst, wollen wir sie durchgehen und gehorsam sein. Und du mögest uns segnen. Das ist unsere Bitte an dich. Im Namen Jesu. Amen.